Jetzt bin ich auf Sendung. Auf dem Weg zur Arbeit springt einem Programmierer ein Frosch entgegen. Ich bin eine verzauberte Prinzessin, küss mich. Der Frosch wird in die Jackentasche gesteckt. Und in der Mittagspause quakt es dann wieder. Bitte, bitte, küss mich, ich bin eine verzauberte Prinzessin. Keine Reaktion. Und als der Programmierer dann abends in der Kneipe seinen Frosch vorführt, wird er gleich gefragt, warum er denn den bettelnden Frosch nicht erhört. Und die Antwort heißt, für eine Freundin habe ich keine Zeit, aber einen entsprechenden Frosch finde ich cool. Vielleicht ist das Thema nicht ganz von seiner Tiefgründigkeit richtig erfasst durch diesen Einstieg. Es geht ja um was Ernstes, nämlich um unsere Sehnsucht nach der Prinzessin oder dem Prinzen an unserer Seite und eben nicht nach dem glitschigen Frosch. Es geht schlicht um unsere Veranlagung, einen Partner haben zu wollen, genauer gesagt um die Ehe und was Jesus dazu sagt. Jeder von uns stammt von einem Paar ab und fast jeder kommt aus einer Ehe oder lebt oder lebte in einer Ehe oder er wird es tun. Keine Institution prägt uns stärker. Keine Gemeinschaft beschäftigt uns in unseren Gefühlen, in unserem Handeln, in unserer Erinnerung oder in unserer Erwartung so stark wie die Ehe. Uns Menschen muss eine Anlage mitgegeben sein zur Zweisamkeit. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sagt Gott im Schöpfungsbericht. Und wie ein Kommentar dazu liest sich der Prediger Salomo, so ist's ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Wehe dem, der allein ist, wenn er fällt. Dann ist kein anderer da, der ihm hilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Interessant, plötzlich kommt die Dreizahl mit rein, als ob der Prediger Salomo schon andeuten wollte, dass zu der Zweisamkeit auch Gott dazu gehört. Er macht dann das stabile Beziehungsgeflecht aus. Die Sehnsucht, paarweise zu leben, ist uns wohl von Natur aus mitgegeben. Am vergangenen Donnerstag haben wir Professor Herle auch davon reden gehört. Und wie stark ist diese Sehnsucht, als Paar zu leben, vor allem bei denen, die keinen Partner finden oder deren Partner gestorben ist? Denn sie ist uns seit der Schöpfung von Gott selbst in unser Leben hineingelegt. Ja, ich würde behaupten, an der Stelle passt auch der Begriff der Schöpfungsordnung. Sie gehört zu uns Menschen. Sicher ist nicht die einzige, aber wohl die intensivste Form, als Paar zu leben, eben die Ehe. Nur das mit der Ehe, das gelingt irgendwie nicht von Natur aus. Die Sehnsucht, ein Paar zu werden, ist von Natur da, aber eine auf Dauer gelingende Ehe ist ein Geschenk. Eben etwas, das alles andere als selbstverständlich ist. Man kann es auch mit dem frommen Wort Gnade auf den Punkt bringen. Ehe, wenn sie gelingt, ist Gnade. Anders ausgedrückt, dass Ehe gelingen kann und soll, ist eine Verheißung, eine Zusage Gottes, eben keine Selbstverständlichkeit, etwas, woran ich glauben darf. Es geht um ein Hoffnungszeichen in einer Welt, die geradezu krank ist vor lauter Lieblosigkeit. Die Ehe nur als eine normierte Institution, als einen blutleeren Begriff von Recht und Ordnung zu verstehen, das entspricht gerade nicht diesem Verheißungscharakter. Das wenigstens hätten die Christen aus jenem Text lernen können, den uns in Markus im 10. Kapitel überliefert wurde. Und Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau, und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. So fragten die Rechtsexperten der damaligen Zeit, darf man sich scheiden lassen? Sie fragten dabei aus der Sicht des Mannes, so wie es damals leider üblich war. Das Thema Ehescheidung wurde im Zusammenhang der Eigentumsrechte verhandelt. Übrigens auch das Thema Ehebruch. Und während man damals zum Beispiel im Blick auf die Speisegebote schon extrem kleinlich war, ging man hier in der Zeit Jesu in der Gesetzesauslegung überraschend großzügig vor, nämlich wenn es um das Recht des Mannes geht. Eine Schule von jüdischen Gelehrten unter Rabbi Eliezer ließ so zum Ende des ersten Jahrhunderts sogar ein angebranntes Mittagessen als Scheidungsgrund zu. Und Rabbi Akiva sagt zum Thema, auch wenn er eine andere findet, die schöner ist als sie, kann er sich scheiden lassen. Das ist der Hintergrund jener Frage an Jesus. Aber Jesus lässt sich auf diese Anmaßung, dem Mann mehr Rechte einzuräumen als der Frau, gar nicht erst ein. Zunächst übergeht er diesen Blickwinkel auf die Frage ganz, um dann im weiteren Gespräch gegenüber seinen Jüngern ganz deutlich die Gleichwertigkeit von Mann und Frau in Kraft zu setzen. Sie ist ihnen aufgefallen, wie die Formulierung aufgeweitet wird und gleichgesetzt wurde. Nochmal, darf man sich scheiden lassen, fragten sie damals. Heute wird von vielen diese Frage ja gar nicht erst gestellt. Zunächst zumindest nicht im Blick auf Gott und dessen Willen für unser Leben. Die meisten sagen dann ganz pragmatisch, wir heiraten erst gar nicht oder wir heiraten unter dem Vorbehalt, nicht zusammenzubleiben, bis der Tod uns scheidet, sondern bis der Tod unserer Liebe uns scheidet, bis das Ende unserer Liebe uns scheidet. Und ich habe jetzt jüngst gelesen, dass es tatsächlich auch Kirchengemeinden gibt, in denen diese Formulierung verwendet wird, bis der Tod eurer Liebe euch scheidet. Die Tendenz ist interessanterweise aber bei beiden gleich, bei denen damals und denen heute. Auch wenn die sich damals noch auf Mose beriefen und die heutigen eher auf ihr Recht zur freien Lebensgestaltung. Aber, sagt Jesus, wisst ihr eigentlich, was ihr damit tut, wenn ihr von einem Recht auf Scheidung sprecht? Und dann sprach er von der Schöpfung, von den zwei, die eins werden, von der Schönheit des Einsseins. Wisst ihr, was ihr tut, wenn ihr anfangt, die Ehe zu verklausulieren? So würde ich es allgemein formulieren. Ihr hört damit auf, an die Verheißung Gottes zu glauben. Ihr glaubt nicht mehr an das, was Gott euch beiden zugesagt hat, dass er euch auf einen gemeinsamen Weg schickt, auf dem ihr Segen erfahren sollt, nämlich Glück und Treue. Wenn ihr das Recht auf Scheidung proklamiert, dann baut ihr den Notausgang schon mit ein. Ihr lasst euch damit gar nicht erst auf das Wagnis ein, an Gottes Verheißung zu glauben. Dann wollt ihr euch erst gar nicht ganz hineinwerfen in die Zusage, mit einem anderen Menschen ein Ganzes zu bilden. Was ihr wollt, sind die Vorteile einer Ehe ohne die Verantwortung für den Menschen. Ihr wollt ihr selber bleiben, ohne ein Wir zu werden. Ihr wollt euch selbst nicht investieren, wollt nichts riskieren, euch nicht an den anderen drangeben. Dann lauft ihr immer noch dem Zerrbild hinterher, selbst das Zentrum der Welt zu sein. Und sei es jener eigenen Welt, wie klein sie auch sein mag. Aber so hat es Gott nicht gemeint, als er euch in seiner Schöpfung entwarf. Keiner hat seine eigene Welt. Sie ist uns gemeinsam anvertraut. Darum schuf Gott den Menschen als Mann und Frau, veranlagte uns mit anderen, mit zumindest einem anderen, ein Ganzes zu bilden. Ihr meint, ihr könnt euch einen anderen neben euch halten als Dekorationsgegenstand der eigenen Welt. Der soll dann eine bestimmte Funktion erfüllen für euer eigenes Ich. Er soll gewissermaßen euer Selbstbewusstsein mästen, indem er euch bewundert und indem er den anderen vielleicht auch voller Stolz vorzeigen kann, wie man ein teures Eigentum präsentiert. Nein, nicht ein stolzes Ich, sondern ein Wir, ein Ganzes, ein Fleisch, ein Leib sollen wir werden. Natürlich ist dann die Freiheit begrenzt, das Ich wird nämlich eingebunden in das Wir. Und was Jesus an anderer Stelle als Zusammenfassung des Gesetzes und der Propheten sagt, nämlich, was du willst, dass man dir tue, das tue doch auch anderen, das gilt auch zuallererst dem ersten Nächsten, nämlich demjenigen, der mir an die Seite gestellt ist. Die Ehe in diesem Sinn ist nicht geprägt von einem Regelwerk, sondern von Gottes Verheißung, eins zu werden. Hören wir dazu den jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber. Er schreibt einmal, du willst als Ehepartner Einverständnis erzielen in allem Wichtigen. Das ist beständig bereit zu sein, dich verständlich zu machen, dich auszutauschen. Du willst, dass der andere Einfluss nimmt. Das ist Ehe. Du willst, dass der andere Einfluss nimmt. Das ist Ehe. Einfluss erbitten, Einfluss nehmen, nicht ignorieren, nicht die fade Toleranz, der alles egal ist. Du willst, dass einer mit dir Freude und Leid teilt und du mit ihm. Das ist das Ende der Freiheit eines isolierten Ich. Einverstanden, du willst nicht die Unfreiheit. Aber das Gegenteil von Unfreiheit ist nicht Freiheit, sondern Verbundenheit. Jesus antwortete auf die Frage nach der Scheidung, indem er an die große Verheißung Gottes erinnert. Bindet euer Denken nicht an gesellschaftliche Regeln, nicht an Konventionen, nicht an die Frage, was man darf und was man nicht darf, sondern bindet euch ein in die Verheißung Gottes. Gott selbst fügt den Menschen als Mann und Frau zusammen. Dazu ist er bestimmt. Und es wäre völlig verkehrt, wenn wir jetzt jenen Text auf der Ebene ließen, wo ihn die Pharisäer zunächst angesiedelt hatten. Die Frage, darf man oder darf man nicht? Nein, die Frage von Jesus heißt, wozu seid ihr denn bestimmt? Was ist die Verheißung, die Gott in euer Leben hineingelegt hat? Und das ist mehr als nur ein ethisches Ideal, mehr als nur eine Aufgabe, die im Zweifelsfall unsere Kräfte übersteigt. Es ist eine Zusage, an der wir uns festhalten und ausrichten können. Und das Zweite, wie ist das mit dem Ehebruch? Er sagt, und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht trennen. Damit sind nicht nur die beiden Ehepartner gemeint. Es gibt viele Menschen, die eine bestehende Ehe gefährden können. Ich denke an den alten Freundeskreis, der den einen Partner so sehr fordert, dass er kaum mehr Zeit findet für Zweisamkeit. Im Vereinsleben gibt es das manchmal. Da können Menschen von außen eine Ehe gefährden oder gar trennen. Was ist mit der Familie, mit den Eltern, den Schwiegereltern, den Geschwistern, die ein Paar schier erdrücken können vor lauter Erwartungen und Ansprüchen? Hier ist es nicht ganz so schlimm, aber früher im Ermstal, wo ich als Pfarrer tätig war, da standen oft zwischen den Eheleuten die Kirschbäume, die von der Generation vorher noch gepflegt werden mussten. Komme, was wolle, wichtiger als alles andere, wichtiger als die Ehe, als die partnerschaftliche Beziehung. Oder ich denke an den Arbeitgeber, der keine Rücksicht nimmt auf sogenannte private Themen und dabei übersieht, dass der Mensch ein Ganzes ist und nicht nur auf Funktionieren ausgelegt ist. Trennt die Ehe nicht, geht voller Sorgfalt mit eurer Ehe um und mit der Ehe anderer. Und das nicht wegen eines Regelwerkes nochmal, sondern weil Gott in die Partnerschaft von Mann und Frau eine besondere Verheißung hineingelegt hat. Und in diesen Zusammenhang gehört dann auch die Frage nach dem Ehebruch. Wir sollten den von Jesus angesprochenen Ehebruch nicht nur auf den Bereich der Sexualität verkürzen, als ob die eheliche Treue vorrangig daran zu messen sei. Ehebruch ist das Nicht-Einhalten eines Versprechens. Ich will dich als Gottes Gabe lieben und ehren, dir treu sein in guten und in schlechten Tagen, sprich zu dir halten und zu dir stehen. Dieses Versprechen wurde gegeben. Ehebruch in diesem Sinn ist auch die Respektlosigkeit, mit der manche Partner sich gegenseitig behandeln. Ehebruch beginnt mit Desinteresse, mit unsachlicher Kritik, mit zerstörerischen Gedanken und Worten. Nicht die sexuelle Treue ist der entscheidende Punkt, mit dem eine Ehe steht und fällt. Jesus hat eine viel größere Ehe gemeint. Der Ehepartner ist der Mensch, den ich mir anvertrauen lasse, um mit ihm, bei ihm, für ihn und durch ihn ein Liebender zu werden, las ich bei der Vorbereitung dieser Predigt. Nochmal, der Ehepartner ist den Mensch, den ich mir anvertrauen lasse, um über ihn ein Liebender zu werden. Und diese Verwandlung, wenn sie auch nur annähernd gelingt, die Verwandlung, ein Liebender zu werden, strahlt aus auf andere Menschen. Jede gelingende Ehe stiftet in ihrer Umgebung Vertrauen, dass wir schwierigen Menschen doch irgendwie miteinander verbunden leben können. Fast möchte man sagen, wenn ein Paar seine Liebe zueinander nicht auch auf andere hin irgendwie ausstrahlen lässt, dann sind sie fast schon ihrer Liebe nicht wert. Dann bleiben sie gewissermaßen Egoisten zu zweit. Und nun, wie ist das mit der Scheidung? Darf eine Ehe geschieden werden? Mose hat es erlaubt, die Rabbiner haben es damals erlaubt, die Gesellschaft hat es auch längst erlaubt. Dass es erlaubt ist, stand und steht gar nicht zur Debatte, weder damals noch heute. Jesus lockt die Fragenden ja auf eine andere Ebene. Er lockt sie weg von Recht und Gesetz hin zum Vertrauen auf Gottes Verheißung. Ihr könnt und ihr werdet eins werden. Ihr zwei werdet ein gemeinsamer Leib, ein gemeinsames Haus. Ihr werdet einen Weg gehen, einander die Lasten tragend, zärtlich miteinander alt werden. Ihr werdet das Einssein glauben und deshalb die Verschiedenheit der Ansichten und Gefühle austarieren. Ihr werdet Nähe suchen und euch nicht entziehen, auch Freude daran entwickeln, dass der andere Glück erfährt. Wenn ihr Gott das glaubt, dass ihr zusammengehört, dann werdet ihr passend im Lauf der Zeit. Das ist die Verheißung über einer Trauung. Kurz gefasst, das Geheimnis der Ehe wird nicht entdeckt, wenn wir uns diesem Geheimnis über Rechtsfragen nähern. Ehen können zerbrechen. Auch das ist richtig. Die Ehe als lebenslängliches Gefängnis, aus dem kein Ausbruch möglich ist, entspricht in dieser Rechtsform gerade eben nicht jener Verheißung, von der eben die Rede ist. Und manchmal ist der Schlussstrich besser als die gegenseitige Qual. Eine Qual, der leider oft auch die Kinder ungebremst ausgesetzt sind. Und wenn sich diejenigen, die doch einander gegeben waren, um einander lebensfähig und liebesfähig zu machen, nur noch gegenseitig das Leben schwer machen. Wenn es so weit kommt, dass man nur noch einander die Existenz abgräbt, statt einander zu fördern, dann gibt es kaum noch ein kleineres Übel als die Scheidung. Und wer so etwas durchmachen muss, der weiß, wie viel Schuld und wie viel Trauer darin steckt. Trauer auch über den eigenen Kleinglauben gegen die Verheißung der Ehe, an die man doch mal geglaubt hat. Und Erschrecken über das, was Jesus Herzenshärtigkeit nennt. Wenn Herzen hart werden, dann geht das nicht ohne starke Schmerzen. Solche Menschen brauchen nicht moralische Unterweisung, sie brauchen nicht den erhobenen Zeigefinger, sie brauchen Begleitung. Und zwar durch Menschen, die wissen oder zumindest erahnen, wie weh eine Scheidung tun kann. Und genauso gilt es auch für Menschen, die eben jene Zweisamkeit, aus welchen Gründen auch immer, in ihrem Leben nicht erleben, nicht erfahren können, gar nicht erst erfahren durften, gar nicht erst einsteigen durften in eine Beziehung zu einem Partner. Unser Leben ist und bleibt gebrochen. Ja, die Verheißung Jesu, die Verheißung Gottes, zielt auf Erfüllung. Sie ist noch nicht erfüllt. Und hoffentlich wissen die, deren Ehe hält, dass auch sie noch nicht angekommen sind, sondern noch auf dem Weg sind, nämlich unter Gottes Verheißung zu Liebenden zu werden. Amen.